Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Es freut mich, dass Sie sich wieder zugeschaltet haben bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Schon einige Geschichten haben wir Michel gehört, aber noch keine von einer echten Erzählerin. Bei uns zu Gast ist heute Cordula Kalla Gernd. Also an Kalla muss ich mich noch gewöhnen. Für sie ist Geschichten erzählen mehr als nur ein Hobby. Und ich freue mich, dass du da bist, liebe Cordula Kalla.
Ja, hallo liebe Claudia. Ich komme immer wieder gerne nach München in meine Heimatstadt.
Unser Leben besteht ja aus guten Geschichten. Bei dir vielleicht noch mal mehr. Jeder von uns kennt Arztpraxen, aber wie wird man Besitzerin einer Geschichtenpraxis?
Ja, also die Geschichtenpraxis ist tatsächlich mein Kind, meine Erfindung und Wortschöpfung, auch als Wortmarke geschützt. Und ich habe die Geschichtenpraxis am 1. April 2003 gegründet. Mhm. Und man könnte jetzt denken, es ist ein bisschen so ein April-Scherz, aber nein, es ist ganz ernst. Ich habe es wirklich auf feste Füße gestellt. Und mir kam dieses Wort in den Kopf an einem Tag, wo ich dachte, das ist es, Geschichtenpraxis. Das möchte ich machen, das möchte ich leben. Da steckt alles drin oder viel von dem drin, was mich so ausmacht und bewegt. Und tatsächlich so dieser Aspekt, also einmal Praxis, das praktische Tun, also Geschichten erzählen, mit Geschichten sich beschäftigen, lesen, lektorieren, also ganz das praktische Tun rund um Text und Erzählung. Aber eben auch der Ort einer Praxis, einen Raum zu schaffen für Geschichten, für Menschen mit ihren Geschichten. Und da geht's dann tatsächlich so ein Stück Richtung Arztpraxis. Genau, das sind also wirklich die Geschichten, die zu mir kommen oder gebracht werden, wo ich schaue, naja, eine kleine Diagnose. So, was ist das Skelett, das Knochengerüst? Stimmt die Struktur? Stimmt der Herzschlag, der Rhythmus des Erzählens? Gibt's irgendwelche Teile, Figuren oder Erzählteile, die vielleicht noch ein bisschen Veränderungen oder Korrektur brauchen, also so ein bisschen der Blick, ohne das Bild überzustrapazieren, aber der Blick auf Geschichten als lebendige Wesen, die sich auch ja verändern, mitbewegen mit der Zeit und mit den Menschen, die sie erzählen.
Hört sich gerade an wie so ein Röntgenbild, ja, das sich da auftut. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass Geschichtenpraxis auch was mit Heilen zu tun hat.
Ja, also ich würde mal sagen heilsam. Also es hat auf jeden Fall was, wenn man sich mit auch seiner eigenen Geschichte oder mit dem Erzählen beschäftigt. Das hat schon auch was mit einem selbst zu tun und es kann heilsam sein, Geschichten zu erzählen. Ja, das läuft sozusagen mit, ohne dass das fokussiert wird.
Ja, Geschichten machen den Großteil deines Lebens aus, eigentlich von Anbeginn. Du hast schon früh Pixie-Bücher gelesen, dann die forschenden Zugänge über die Germanistik, Volkskunde, aber ich finde auch interessant Psychologie, die da eine Rolle spielt, sind wir schon wieder nah an der Praxis, aber auch die Arbeiterin an Texten, in der Verlagsarbeit, in der Redaktionsarbeit und dann spannend die vielen Reisen, auf denen du sicherlich Geschichten gefunden und mitgebracht hast. Bei mir hat sich da das Bild einer Pilgerin im Kopf, also im Jahr des Pilgerns, okay, wir sind hier im katholischen Medienhaus, ja, eingestellt, die Welt und mit den Geschichten oder über ihre Geschichten durchwandert, um was zu finden.
Schöne Frage. Mit dem Pilgerbild kann ich viel anfangen auch. Ja, was zu finden. Auf jeden Fall mal einen roten Faden, der mich in den Geschichten auch immer und beim Erzählen begleitet. Also
ganz haptisch. Also ich kann mich noch erinnern, dass du den immer so einen roten Wollknäuel mit dir hast.
Ja, ich habe oft oder fast immer beim Erzählen tatsächlich genau einen roten Faden dabei. Ist immer gut, wenn man nach dem mal greifen kann zwischendrin. Und ja, ich glaube, das ist tatsächlich sowas für mich, dieses Unterwegssein mit Geschichten. und immer wieder zu gucken, mich selbst zu verbinden mit der Welt und die Welt mit mir. Also so ein Wechsel zwischen Innenschau und Außenschau. Und das ist vielleicht gar nicht so weit weg jetzt von einem Pilgerweg, wo man ja auch mit seinen eigenen Themen unterwegs ist und trotzdem voll in der Welt und schaut, was einem so begegnet auf dem Weg. Und daraus spinnen sich dann auch die Geschichten. Also mal kommt eine Geschichte von außen auf mich zu, die ich irgendwo höre, erlebe und ich gucke, was macht das mit mir? Und mal finde ich selber eine Geschichte und schaue, wo passt die denn jetzt hier in die Welt? So, und insofern, ja, ist es so ein immer so ein Wechselspiel zwischen Innen- und Außenwelt, die ich mit dem Geschichtenerzählen auch verbinde. Und das stimmt tatsächlich mit den Pixi-Büchern. Also ich war schon als kleines Mädchen, als Kindergartenkind, musste ich mal mit der U-Bahn in München mit der U-Bahn zum Kindergarten fahren. Und mein Vater hat mich begleitet, aber ich stand dann wohl laut Erzählungen immer mit Pixi-Buch an der Stange
kann man das in so der gut U-Bahn. Vorstellen.
Total vertieft. Und das habe ich geliebt, ja.
Da kannst du noch die Pixi-Ausstellung in München besuchen.
Ja, die habe ich schon gesehen, genau. Die ist natürlich, und das ist total toll gewesen, weil ich da von den Covern, die haben ja einige Cover dann da präsentiert und da gab es wirklich ein paar, wo ich mich erinnert habe, dass ich die als Kind hatte. Also lang ist's her, aber die Erinnerung ist da.
Also sie begleiten dich quasi ein ganzes Leben lang schon und du hast sicher viele Geschichten kennengelernt auf deinen Reisen, die dich besonders geprägt haben. Gibt es dazu jetzt auch bei uns einen Podcast, der bei uns im Michaelsbund produziert wurde, vom Münchner Kirchenradio, Geschichtenpraxis, Kopfkino fürs Herz. Was erwartet uns da?
Ja, das war ein schönes Projekt. Wo fürs Münchner Kirchenradio habe ich praktisch für jede Woche eine Geschichte eingesprochen und die sind jetzt auch als Podcast jederzeit noch nachhörbar und wir sind letztlich einmal durchs Jahr gewandert, also 52 Geschichten für jede Woche des Jahres eine und die Erzählreise führt durch die ganze Welt in unterschiedliche Länder und Kulturen, aus denen ich teilweise so ein bisschen zur Jahreszeit passend diese Geschichten erzählt habe und die kann man eben noch nachhören.
Gibt es denn da auch Materialien dazu? Weil ich könnte mir vorstellen, dass man die auch gut im Unterricht einsetzen könnte, diese Podcasts.
Ja, das kann man auf jeden Fall. Also beim Podcast ist ja auch immer die Möglichkeit, sich den Text so auch herunterzuladen. Also man kann es entweder hören oder lesen und damit dann auch wieder weitergehen und die Geschichten auch weiter erzählen. Dafür sind sie auch gedacht, ne? Geschichten.
Sind wir natürlich neugierig, wie sich das so anhört, weil wir hören viel jetzt gerade von dir privat, aber so als Erzählerin, vielleicht hast du eine Geschichte, die du uns mitgeben möchtest.
Ja, da gäbe es natürlich viele zu erzählen, aber mir fällt jetzt tatsächlich gerade ein, weil wir beim Thema Reisen sind, und auch eben beim Thema, ja, wie Geschichten so erzählt werden. Da gibt es eine schöne Geschichte, die ich gerne hier mal den Hörerinnen und Hörern zu Ohren bringe. Sie handelt nämlich tatsächlich auch von einem Reisenden. Da war einmal ein, ja, noch junger Mann, der ganz viel in der Welt unterwegs war. Er hatte meistens einfach seinen Rucksack dabei und lebte so ein bisschen von der Hand in den Mund. Er lebte alle möglichen Dinge, aber eine Sache, von der ich euch jetzt erzählen will, die war ganz besonders. Da kam er nämlich eines Tages in ein Dorf, wo er etwas ganz Seltsames und Besonderes erlebte. Abends versammelten sich die ganzen Bewohner des Dorfes, alle Generationen, auf dem Marktplatz. Und dann stand einer auf und sagte, 14. Alle lachten und konnten sich gar nicht mehr einkriegen. Dann stand ein anderer Mensch auf und sagte, 113. Die Zuhörer und Zuhörerinnen schauten ganz betroffen und sehr bewegt und berührt. Jemand anderes stand auf und sagte, 7. Und alle klopften sich auf die Schenkel und waren sehr erheitert. Der Reisende war völlig verwirrt, verstand überhaupt nicht, was hier los war und sprach den Bürgermeister des Dorfes an. Was macht ihr denn hier? Na ja, sagte der Bürgermeister, wir erzählen uns Geschichten. Das machen wir schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Das ist eine lange Tradition bei uns im Dorf. Und da wir mittlerweile all die Geschichten gut kennen, die wir immer so erzählen, haben wir sie eines Tages einfach durchnummeriert. Und jetzt müssen wir nur noch die Nummer sagen und jeder weiß, worum es geht. Der Reisende war überrascht und natürlich jetzt auch sehr neugierig auf die vielen Geschichten hinter den Zahlen. Und er ließ sich in dem Dorf nieder, mietete sich ein Zimmer und ließ sich nach und nach die Geschichten erzählen, die hinter den Zahlen steckten. Und eines Abends dann, da nahm er seinen ganzen Mut zusammen. Es gab nämlich eine unter den Geschichten, die ihm besonders gut gefiel, das war die Nummer 27. Und abends auf dem Marktplatz, da stand er auf und sagte 27. Es blieb still. Keiner lachte, keiner klatschte. Dabei war es eine sehr, sehr lustige Geschichte, die Nummer 27. Etwas verunsichert und beschämt setzte sich der Reisende wieder hin. Und am nächsten Tag, da ging er gleich zum Bürgermeister, seinem Freund mittlerweile, und fragte, was ist denn los? Warum hat denn niemand gelacht? Die Nummer 27 ist doch eine wirklich lustige Geschichte. Naja, weißt du, sagte da der Bürgermeister, weißt du, es kommt nicht nur darauf an, was man erzählt, sondern schon auch, wie man es erzählt.
Sehr gut. Ja, vielen lieben Dank. Da fällt mir die Frage schon ein, wie viele Nummern hast denn du in deinem Repertoire?
Ja, ich habe tatsächlich meine Geschichten mehr oder weniger durchnummeriert. Das fällt mir jetzt selber auch erst auf, dass das mit der Geschichte gut zusammenpasst. Ja, ich würde mal sagen, so um die 300. Mhm. Also so die letzten, ich habe jetzt nicht das ganz konsequent durchnummeriert, aber ich habe wirklich so die ersten, die ich frei erzählt habe, angefangen mit Nummer 1 in Ordnern abgeheftet und durchnummeriert. Genau, ja, also ich denke, so 300 werden es sein.
Ja, auf den Reisen hast du sicherlich auch so Unterschiede kennengelernt, oder? Wie Geschichten, wann Geschichten erzählt werden oder welche Themen da umfassen, was hat dich da besonders beeindruckt?
Ja, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Also ich erinnere mich, dass ich selber wirklich auch diese Idee, selbst Geschichtenerzählerin zu werden, das kam tatsächlich auch auf einer Reise. Das war in Nordamerika, in Boston. Und da habe ich ganz zufällig auf einer Wiese im Freien eine Geschichtenerzählerin gehört, Gail Ross. Und das hat mich damals so beeindruckt. Sie hat indigene Wurzeln und hat vor allem Tiergeschichten erzählt. Mhm. Und diese Geschichten haben mich total begeistert damals. Zwei Geschichten von ihr habe ich auch selber in meinem Repertoire. Und ja, durch, in dem Fall jetzt die Tiergeschichten, werden natürlich die Menschheitsthemen durcherzählt. Und diese Leichtigkeit einerseits, dieses Heitere, für klein und groß geeignete und trotzdem hört jeder was anderes in den Geschichten, das hat mich begeistert und berührt und tatsächlich irgendwo auch angestiftet, dann selbst diesen Weg zu gehen. Mhm. Und ansonsten, naja, es sind so verschiedene Geschichten, die einem da begegnen. Da würde es mir jetzt schwerfallen, irgendwie bestimmte Themen rauszukristallisieren. Aber da ich auch viel in Afrika unterwegs war, sind es tatsächlich viele Tiergeschichten, die auch dort erzählt werden. Ja.
Das ist eine sehr lebendige Kultur, noch eine lebendige Erzählkultur.
Unbedingt, ja, sehr lebendig. Und tatsächlich noch verändert sich natürlich auch dort sehr viel, aber tatsächlich noch erlebbar in den Dörfern. Also ein bisschen wie in der Geschichte, jetzt nicht mit Durchnummerierung, aber dass tatsächlich da noch dieses Bild, was wir vielleicht auch jetzt noch so ein bisschen romantisch hier im Kopf haben, man kommt so zusammen ums Feuer und erzählt Geschichten. Es gibt diese Situationen. Ja.
Ähnlich erzählte mir das neulich Rafik Shami. Sagte, in Damaskus war das auch so, dass man sich versammelt hat und jemand was erzählt hat.
Ja, auch wirklich dieses mündliche Erzählen. Eben, es ist nicht, was wir eben so stark kennen, die Lesungen. Es ist tatsächlich dieses ohne Buch, ohne, ja, auch nicht mit Kulisse oder als Schauspiel, sondern ganz pur einfach da sitzen oder stehen und
also
Geschichten
auch
erzählen.
Ein Stück weit kontextfrei, ne?
Ja, ja, absolut kontextfrei und auch immer wieder ein Stück anders. Also der Kern der Geschichte steht natürlich, so ist es bei mir auch beim Erzählen, den Kern hat man im Kopf, den roten Faden, aber je nach Ort und Publikum und auch eigenem Befinden gerade, sind die Geschichten immer wieder anders. Und es bleibt spannend für einen selber auch. Ja.
Hat immer einen originären Charakter, ja?
Absolut, ja. Ja.
So Geschichten haben ja auch ein weites Adressatenfeld. Also klar, wir denken immer gerne an die Kinder- und Hausmärchen, aber da wird so ein bisschen gezeigt, vom Kind bis zur Familie, bis zum Manager, wenn man so möchte. Mhm. Märchen für Manager. Was bildet sozusagen für dich die Herzkammer deines Erzählens aus? Von was gehst du aus?
Ja, bei mir, ich gehe tatsächlich so gefühlsmäßig wirklich vom inneren Kind aus. Mhm. Also ich erzähle auch sehr gerne für Kinder, gerade so auch an Grundschulen, so für diese Altersstufe. Das finde ich unheimlich belebend, weil es so diese schöne Mischung hat zwischen Faszination des Magischen und gleichzeitig aber doch schon zu gucken, was ist denn real und kann das sein. Das ist einfach eine spannende Diskussion, die da entsteht. Aber darüber hinaus macht es mir sehr viel Freude, zum Beispiel, was einmal die Situation war, vor 100 Elektrotechnikern zu stehen und auch da die inneren Kinder, die kleinen Jungen anzusprechen, die einfach fasziniert sind dann von der Geschichte, vom Erzählen, von der guten Story und einfach dann gefesselt sind und lauschen. Und insofern eigentlich für alle Generationen, aber so immer ein bisschen mit dem Fokus diesen kindlichen Anteil wieder zu beleben, der einfach auch Spaß hat, Freude hat und staunt und guckt und auch mal was hört, was er eigentlich nicht glauben will, aber dann doch plötzlich ein Stück weit glauben kann.
Da ist aber schon ein bisschen die romantische Cordula zu hören.
Ja, es ist so ein Spiel für mich auch. Ich finde es manchmal so, naja, wenn das jemand, also ich bin da irgendwie ganz offen, ne? Also wenn jemand damit nichts anfangen kann oder das kritisch sieht, dann finde ich das eher spannend. Das ist jetzt nicht irgendwas, dass ich denke, das muss jetzt so und so funktionieren, sondern es ist irgendwie so ein bisschen spielerisch heiterer Blick aufs Leben. Und drunter ist aber dann doch die Tiefe der Geschichten und die Botschaft, ne? Die geht damit Hand in Hand.
Man hat eine einfache Struktur mit sehr tiefgründigen Inhalten. Und da frage ich mich, welche Erzählstoffe begeistern dich besonders? Wir haben ja schon gehört, dass die Tiermärchen für dich sehr wichtig sind.
Ja.
Aber es bleibt ja nicht bei den Märchen.
Nein, nein. Es gibt so viele unterschiedliche spannende Stoffe. Aber es ist für mich tatsächlich so, dass mich Geschichten, und da gehören die Märchen tatsächlich auch in den engen Kreis dazu, die so eine starke Bildsprache haben, begeistern und sehr interessieren. Und das sind die Märchen, das sind die Mythen auch. Ich habe jetzt gerade, erscheint jetzt zur Leipziger Buchmesse, ein kleines Büchlein gemacht im Erzählverlag Berlin, in der Reihe der Westentaschenerzähler, zu den Metamorphosen des Ovid. Mhm. Frei erzählt, also einige ausgewählte natürlich. Und das sind einfach wahnsinnige Bilder, die das sind Geschichten, die so natürlich nie geschehen sind und gleichzeitig ständig geschehen. Da begegnet einem dann die Göttin des Neides oder der gierige Erisichthon, der dann mit dem Hunger und der Unersättlichkeit gestraft wird. Und das sind so allgemein menschliche Themen, die sich natürlich auch auf vieles, was wir heute erleben und mit dem wir zu tun haben, übertragen lassen. Mhm. Und man geht aber in diesen Geschichten so krass in diese Bilder rein. Zum Teil sind die richtig heftig. Und das ist dann auch wieder ein toller Erzählstoff, zum Beispiel für Jugendliche und Erwachsene natürlich auch, wo man einfach auch mal so an Grenzen geht mit diesen Erzählungen, die auch schräg sind und skurril und gleichzeitig doch faszinierend und vor allem sehr nachhaltig. Die Bilder bleiben hängen. Die Bilder machen was mit uns.
Mhm. So ein bisschen zurück zum Ursprung der Welt gehen. Oder zu unserem Dasein. Das finde ich eine tolle Idee. Die meisten aber denken ja bei uns, wenn sie Geschichten hören, schon ganz gerne an die Grimmschen Märchen. Die sind ja sehr beliebt, sehr umstritten, sehr viel adaptiert. Und du hast jetzt mit deinen Erzählkolleginnen Gabi Altenbach und Katharina Ritter vor einigen Jahren einen weiblichen Kontrapunkt gesetzt. Für was stehen die Grimm-Schwestern?
Ja, wir haben uns zusammengetan und zu dritt tatsächlich alle 200 Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm auf die Bühne gebracht, frei erzählt.
Wie lange hat das gedauert?
Ja, das hat 3 Jahre gedauert. Okay. Einmal im Monat, jeweils 2 Abende für Erwachsene, ein erwachsenes Publikum. Und wir haben ja diese Märchen, genau wie du gesagt hast, die wirklich mit unterschiedlichsten Meinungen und auch zum Teil Vorurteilen belegt sind, einfach mal uns getraut, die aus dem Buch zu befreien, ins Hier und Jetzt zu bringen, in unserer Sprache, auch mit unserem frischen Blick auf die Stoffe, die zum Teil ja auch sperrig sind und wo man schon bei manchen Stellen auch schluckt und sagt, okay, wie lässt sich das denn jetzt erzählen, jetzt und heute? Aber es war ein großer Erfolg. Also wir waren damit ja bis ins Grimm-Jubiläumsjahr, also 200 Jahre Kinder- und Hausmärchen, 2012 ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, waren wir damit sehr viel unterwegs, erzählen auch immer wieder noch unsere Programme. Und ja, wir haben jetzt so 3 Frauen, die einfach mal mit ihre 2 Brüder mit viel Wertschätzung und Respekt also die Geschichten durchforstet haben und trotzdem auch mal mit einem neuen, vielleicht auch ein bisschen weiblichen Blick auf das Ganze geschaut haben. Das war ein sehr, sehr spannendes Projekt und auch eine schöne Zusammenarbeit, was generell beim Erzählen einfach auch fruchtbar ist, wenn man zu mehreren auf der Bühne steht, weil jede und jeder ist dann doch eigen in seiner Art des Erzählens und das macht es fürs Publikum dann auch wieder interessant.
Ich höre jetzt die ganze Zeit schon bei dir, da gibt es Nummern von Erzählungen,
schon wieder
da gibt
Nummern.
Es mehrere, die auf der Bühne stehen, da gibt es Erzählungen, die aneinanderreihen. Also bei dir spielt es die Reihung, die Ketten und das Weitererzählen von Geschichten eine große Rolle. Warum ist das so?
Ja, das ist echt lustig, dass sich das jetzt in unserem Gespräch so ein bisschen es zeigt sich ja dann immer so ein roter Faden. Hier sind jetzt plötzlich die Durchnummerierungen. Muss ich selber lachen, weil da fällt mir ein, dass ich ja auch lange im Kosmos Verlag, also ich hatte da mal auch als Angestellte gearbeitet und in meiner Selbstständigkeit dann im Außenlektorat die 3 Fragezeichen betreut, die ganze Serie, ja. Also auch eine Serie mit bei den Klassikern über 300 Bänden schon und bei den 3 Fragezeichen Kids sind es auch schon über 100. Interessant, ja. Warum? Es ist schön, finde ich, wenn etwas sich über einen Zeitraum erstreckt. Das muss nicht zwangsläufig so sein, natürlich, aber es ist schön, wenn man Reihungen hat, weil auch in Reihungen genau zeigen sich Verbindungen, zeigen sich Strukturen. Ist auch bei den Grimms-Märchen uns aufgefallen beim Erzählen, wie die Komposition eigentlich ist. Das kriegt man sonst gar nicht mit, weil man eben einzelne Geschichten hört. Mhm. Aber wenn man mal sieht, wie haben die Brüder das eigentlich aneinandergereiht und komponiert. Und sowas merkt man erst, wenn man die ganze Reihe betrachtet. Und da hat man eben wieder diese Verbindung zwischen Nummer 1 und Nummer 100 oder von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, ist Dinge, die sich entwickeln, Dinge, die sich über eine bestimmte Strecke erzählen, haben nochmal eine ganz eigene
Ästhetik.
Ästhetik vielleicht auch, ja. Und es interessiert mich auch. Da kommt dann auch so mein analytischer Teil, der dann irgendwie so ein bisschen so eine Zusammenschau gerne hat oder auch so gerne Rahmenerzählungen
betrachtet.
Ja, da kommt ein Stück auch die Wissenschaftlerin, die sagt, was wird denn hier zusammen komponiert? Mhm. Und es gibt ja viele auch so Erzählsammlungen jetzt, das Dekamerone oder andere, wo man so guckt, was wird hier miteinander in Beziehung gebracht? Und das gefällt mir.
Die Metaerzählungen zu entdecken.
Ja, genau, die dann irgendwo drüber liegen oder drunter liegen oder dazwischen sich noch als Kettenglieder einbauen. Und
sie glaubt einfach an den Mythos der Neverending Story.
Ja, das ist, ja, weil du das sagst, das ist tatsächlich, fällt mir natürlich sofort die unendliche Geschichte ein von Michael Ende. Das war tatsächlich für mich auch so ein Initiationserlebnis als Kind, als das rauskam, da war ich weiß jetzt gar nicht, irgendwann in den 70ern, da war ich vielleicht 7 oder 8 und das werde ich nie vergessen, wie mein Vater dieses Buch gekauft hat für sich zum Lesen und das lag dann da immer nur die abwechselnde Schrift, grün und rot und das war für mich wie so, wow, eine
was
unendliche
Neues.
Geschichte, in der sich Gegenwart und Fantasiewelt verwebt, das muss ich lesen und irgendwie, das war schon so ein so eine kleine Initiation.
Fein. Auch wenn es immer wieder da Neues zu erzählen gibt, ist es ja durchaus so, dass Erzählungen einer relativ festen Struktur folgen. Mhm. Und am 20. März wurde jetzt initialisiert der Weltgeschichtentag. Und dieses Jahr dreht sich alles um Deepwater, tiefe Wasser. Stille Wasser sind tief, heißt es. Wie lotest denn du die Untiefen des Meeres an diesem Tag aus?
Ja, ich habe eine schöne Einladung in eine Bücherei in Regensburg, wo ich einen Geschichten- und Erfinder- und Erfinderinnen-Workshop anbiete für Kinder, wo wir gemeinsam eine Geschichte erfinden zu Deep Water, zu Wasser, Meer, wo auch immer uns das dann hinführt. Da bin ich selber schon gespannt drauf. Also wir werden gemeinsam eine Geschichte erfinden, sie ein Stück weit illustrieren und dann auch natürlich erzählen. Mhm. Und für diesen Bau der Geschichte, damit wir da uns nicht in den Weiten des Ozeans total verlieren, werde ich eben diesen Geschichtenbauplan auch nutzen, den es im Don Bosco Verlag gibt. Von der Helga Gruschka ist das rausgekommen. Das ist wirklich ein sehr hilfreiches Tool, um einfach nicht, ja, so ein bisschen so eine Struktur zu finden vom Held über den Ort, dann ganz wichtig über die Sehnsucht oder ein unerfülltes Bedürfnis des Helden, was ihn dann in die Welt hinausschickt von schwierigen Gegenspielern, die mit magischen Mitteln überwunden werden, bis man am Schluss dann irgendwo die Lösung und das Happy End erreicht. Ist das eine schöne, ja, ein schöner roter Faden, um dann auch eine etwas sinnhaftige und sinnvolle Geschichte am Schluss zu haben, die auch Spaß macht zu erzählen.
Schön, dass du mir das aus Regensburg erzählst. Ich kann beisteuern. Wir hatten am Lehrstuhl damals für Didaktik ein Spiel von der Anita Schilcher, das genau diese Struktur aufgreift.
Ah ja.
Mit Karten dann auch versehen, wo man unterschiedliche Zaubergegenstände ziehen kann, die dann wieder die Geschichte ein Stück weit vorantreiben. Das ist aber, glaube ich, gar nicht mehr im Handel zu erhalten. Das ist aber, dass die Studierenden total motiviert hat, eigene Geschichten zu schreiben.
Ja, super. Mhm. Ja, genau. Das macht richtig Spaß und gibt so ein bisschen Anregungen und bringt einen dann selber auch wieder auf eigene Ideen. Da gibt es mittlerweile viel Material und das kann man da gut einsetzen, auch gerade in der Arbeit mit Kindern natürlich.
Und die Geschichten haben sehr prägende Erzählstrukturen. Und auch sicher beim tiefen Wasser gibt es eindrucksvolle Bilder, die man sofort im Kopf hat. Und trotzdem bewegen wir uns in dem Spannungsfeld Schriftlichkeit, Mündlichkeit, Mündlichkeit, Schriftlichkeit. Wie ist das für dich? Also ich höre ja schon stark die Begeisterung an der Mündlichkeit, aber immer wieder geht es dann doch aufs Schriftliche zurück.
Ja, ich liebe wirklich beides und ich mag das Zusammenspiel. Also ich würde mal sagen, meine Kreativität kommt sehr stark aus der Mündlichkeit. Also ich war schon immer, auch als Kind, schon eine Erzählerin. Also ich kann gut im Mündlichen Ideen entwickeln und mich begeistern. Und sitze eher vor dem weißen Blatt Papier und also wenn das da vor mir liegt, wo ich dann nicht so schnell in Gang komme. Aber wenn ich aus der Mündlichkeit was entwickelt habe, dann bringe ich es auch gerne, wenn es taugt, in eine schriftliche Form und liebe dann auch die Genauigkeit mit der Sprache oder auch eben in meiner Arbeit als Kinderbuchlektorin natürlich dann die Arbeit am Text. Und finde das so schön, dieses Hin- und Herwechseln, mich immer wieder vom geschriebenen Wort zu befreien, um auch frei zu werden im Kopf. Dann ist man natürlich manchmal auch ein bisschen ungenau in der Sprache, aber dafür ist es so spontan, unmittelbar und lebendig. Und dann aber auch wieder zu gucken, gibt es Stellen in Geschichten, wo ich ganz nah am Text bleibe, auch wenn ich dann mündlich erzähle, weil es einfach wunderschöne Formulierungen sind, schöne Formeln. Manche Sätze sind einfach so, dass man sagt, die sollten schon möglichst so kommen, weil sie so stark sind. Und so finde ich, mag ich dieses Spiel und auch so, wenn ich arbeite mit Autoren oder Autorinnen im Coaching zum Beispiel, bringe ich sie oft eher in die Mündlichkeit, damit sie so ein bisschen mehr in die Bilder kommen und nicht so sehr an ihren Worten hängen. Und andersrum ist es natürlich beim Geschichtenerzählen, bei dem freien Erzählen, dass man manchmal auch sagt, Mensch, tolle Geschichte lohnt sich vielleicht auch mal aufzuschreiben und als Büchlein in die Welt zu bringen.
Mich würde interessieren, welche Rolle bei dir das Zuhören spielt. Wie lernst du denn Geschichten? Durch das Zuhören oder durch den Text, der vor dir liegt? Oder fallen die dir zu?
Ja, also ich merke, ich bin ein sehr auditiver Mensch. Mhm. Ich, wenn ich eine Geschichte höre, spüre ich sie sofort sehr stark und merke auch, ob ich die vielleicht auch erzählen möchte oder nicht. Beim Lesen geht es mir öfters so, finde ich natürlich auch Geschichten, die mir gefallen, aber geht es mir öfters so, dass ich denke, oh naja, weiß ich nicht so richtig. Und dann höre ich sie von dem Kollegen oder einer Kollegin und denke, Mensch, tolle Geschichte. Also sozusagen das Mündliche ist unmittelbarer für mich. Und lernen tue ich sie, ja, da brauche ich schon dann auch den Text und eine gewisse Struktur und dann löse ich mich auch wieder vom Text. Das ist so ein, aus dem Text entsteht dann meistens so ein Storyboard, was dann wieder mehr die Bilder füttert, so dass ich mich von den Worten lösen kann. Das ist so ein Hin und Her. Mhm. Aber der Text spielt schon auch eine Rolle. Es ist jetzt nicht nur gehört. Mhm. Und natürlich ist das Zuhören, ich bin selbst eine leidenschaftliche Zuhörerin, es gibt so tolle Geschichtenerzählerinnen und Erzähler auf der Welt und das ohne Zuhörer, keine Geschichtenerzähler, ne? Also mindestens zwei Ohren sollten einem gegenüber sitzen.
ja. Viele sprechen ja jetzt im 21. Jahrhundert von der Renaissance des Erzählens. Wo würdest du die Zukunft des Erzählens sehen? Welche Rolle spielt es bei uns?
Ja, also die Welt wird digitaler. Das Erzählen ist absolut analog. Scheint erstmal so ein bisschen polar zu sein und nicht so zusammenzufinden, aber es ist eigentlich sind es auch wieder zwei Dinge, die sehr eng zusammengehören. Also ich denke, in diesen ganzen digitalen Medien ohne bestimmte Grundkompetenzen des Erzählens, ein bestimmtes Gespür, was macht eine gute Geschichte aus, eine Fähigkeit, Menschen zu begeistern, eine gute Sprache zu finden, das braucht man auch in den digitalen Medien. Und gleichzeitig ist es auch einfach ein etwas so Grundmenschliches, dass ich denke, das wird nicht verloren gehen und sollte auch nicht verloren gehen, weil es eben ganz stark was mit Kontakt, mit Augenkontakt, mit Unmittelbarkeit, mit Spürbarkeit zu tun hat, mit Sinnlichkeit auch. Wenn man für Kinder erzählt, die rutschen an einen ran, die kuscheln sich ran, das hat was mit Nähe zu tun, mit so einem Gefühl von ich bin da und wenn du in der Geschichte was nicht verstehst oder irgendwo irgendwas dich irritiert, dann kann ich drauf reagieren, ich bin einfach da als Erzählerin und das ist was total Schönes und ich sehe das mehr und mehr, dass dieses analoge Erzählen, also gerade so dieses für Kinder, dieses sich in die Welt hinein erzählen und dann bei Senioren wieder dieses sich auch ein Stück wieder aus dem Leben heraus erzählen mit dem Ganzen, mit der eigenen Biografie, mit dem Ganzen, was man so erlebt hat. Das sind zwei Punkte, wo das Analoge auf keinen Fall fehlen darf und wo das Digitale einfach auch wieder entweder noch nicht so da ist oder nicht mehr so im Zentrum stehen wird, denke ich.
Ich denke, es muss sich ja nicht ausschließen. Ne? Es kann sich sehr gut ergänzen. Absolut. Wir nutzen ja die Medien auch, um Aufzeichnungen zu machen.
Genau, so ist es.
Also
es
zum Beispiel deinen Podcast anzuhören.
Ja, genau, da ist es eine Bereicherung einfach auch.
Also ich glaube, es kann sich gut ergänzen. Und Geschichten sind wirklich wichtig für unser menschliches Dasein. Sie decken meines Erachtens schon existenzielle Bedürfnisse ab, die wir brauchen, um gut miteinander zu leben. Trotzdem haben es Erzähler nicht ganz so leicht. Es gibt verschiedene Zusammenschlüsse schon. Also man hat ja irgendwann mal gesagt, das sei die drittgrößte Gesellschaft nach der Goethe- und Schiller-Gesellschaft, die europäische Märchengesellschaft. Ob es noch so ist, weiß ich nicht. Die schweizerische Märchengesellschaft oder der Verband der Erzählerinnen und Erzähler. Also es gibt da Zusammenschlüsse. Aber irgendwie fehlt meiner Ansicht nach eine strukturierte Implementierung oder Förderung der mündlichen Erzählkunst.
Ja, das ist tatsächlich so. Also da ist noch viel, viel Luft nach oben. Es hat sich viel getan. Also in den jetzt über 20 Jahren, die ich so aktiv jetzt beim Erzählen dabei bin, gibt es natürlich schon viel Veränderung und es wird sichtbarer und hörbarer, diese Nische des freien mündlichen Erzählens. Aber man wird immer noch gefragt, was lesen Sie denn und sollen wir Ihnen Tisch und Stehlampe hinstellen? Nein, ich brauche kein Buch, ich brauche kein Licht, ich erzähle frei. Also das ist überhaupt noch nicht in der Tiefe angekommen. Wir kennen das Schauspiel, wir kennen die Lesungen, aber das freie Erzählen ist bei weitem noch nicht wirklich in die Köpfe gedrungen und von den Fördermöglichkeiten noch viel, viel zu wenig. Mhm. Also es gibt in Berlin jetzt seit vielen Jahren die Erzählzeit, ein sehr umfassendes Projekt für das freie Erzählen in Grundschulen, also auch wirklich regelmäßiges Erzählen für die Kinder, mit den Kindern. Und es gibt Studien dazu, wie das die Sprachkompetenz, die Integration, das Zusammenbringen der vielen Kulturen fördert. Aber das ist eben eines von wenigen Projekten, die auch wirklich in der Regelförderung drin sind. Mhm. Die skandinavischen Länder sind da schon weiter. Da gibt es auch wirklich schon Storytelling als Studienfach an der Universität in Oslo zum Beispiel. Aber da sind wir noch hinten dran und es wäre schön, wenn sich da mehr tun würde. Es ist immer schwer, die Leute zu überzeugen, weil eigentlich muss man es erleben. Eigentlich mache ich die Erfahrung, sobald jemand das mündliche Erzählen in seiner Kraft erlebt hat, sind die Menschen begeistert und dann auch bereit, Gelder dafür zur Verfügung zu stellen. Mhm. Aber es ist noch zu wenig, dass die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger da vor
Vielleicht
Ort sind.
Vielleicht braucht es auch einen Raum dazu. Ich denke mir, vieles hat sich ja bei uns institutionalisiert über Kindergarten und über Grundschule, über den schulischen Kontext. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass so Erzählprogramme auch laufen würden in Bibliotheken oder in Büchereien.
Ja.
Weil sie einfach einen Kreativraum schaffen, der auf Freiwilligkeit basiert und auf Zugewandtheit der Menschen, die da kommen. Also vielleicht wäre es mal eine Idee, da vorstellig zu werden mit einem Projekt für Bibliotheken. Das finde ich sehr schön. Vielleicht
unbedingt.
Im Verbund mit der Stiftung Zuhören oder so,
ja.
nur um mal laut nachzudenken.
Ja, und gerade Büchereien, Bibliotheken sind wunderbare Orte für sowas, weil da auch generationsübergreifend, kulturübergreifend und die Räume sind da, die Geschichten stehen in den Regalen nur und warten drauf, befreit zu werden oder lebendig zu werden, vermittelt zu werden. Und das wäre schön, wenn es da einfach noch mehr so genau ein bisschen umfassendere Projekte auch zum Beispiel in Bayern gäbe. Ja.
Mhm. Und vielleicht auch das ritualisierte Erzählen, das wieder mehr Einzug halten sollte. Wir haben viel von Büchern, aus denen vorgelesen wird. Also meiner Kindheit war es schon noch so, dass das hört sich jetzt ein bisschen romantisch an, die Großmutter einfach eine Geschichte erzählt hat. Der Ausgang war immer anders, sodass es wieder was Neues zu entdecken gab. Also entweder so am Abend oder als Wartezeit für kürzer.
Ja.
Wie könnte es gelingen, das Erzählen wieder mehr im Alltag zu integrieren?
Ja, es braucht Veranstaltungen. Mhm. Es muss erlebt werden, es braucht Räume und Veranstaltungen, die vielleicht auch so eben ritualisiert sind, einmal im Monat, einmal in der Woche, wie auch immer, die sich etablieren, denen man ein bisschen Zeit gibt, dass sie auch entdeckt werden. Also es gibt vielleicht zu viel so Einzelveranstaltungen, die dann auch wieder untergehen. Etwas, was einfach ein bisschen fortlaufend angeboten wird, so dass sich das herumsprechen kann, dass es sich weiter erzählt, dass es das gibt und dass die Menschen eingeladen sind zu hören, vielleicht auch ein Stück mitzuerzählen, zu entdecken, dass da Räume sind, wo Geschichten gehört werden.
In der Pandemiezeit gab es in Österreich ein ganz schönes Projekt, da hat der Apotheker Kindern ein Buch oder was empfohlen als Rezept. Ich kann mir gut vorstellen, dass so Geschichtenrezepte, wenn du schon in der Geschichtenpraxis bist, vielleicht sowas sein könnte, dass es auch in die Breite kommt, bei jemand angedockt, wo die Menschen hier sowieso hin müssen. Und wenn man krank ist, hat man Zeit, sich um eine Geschichte anzuhören oder eine Geschichte mitzunehmen.
Ja.
Also das fände ich mal eine schöne Idee, so in die Richtung auch zu gehen, nicht nur die Räume, sondern auch die Menschen, die solche Geschichten vermitteln können, so Geschichtsvermittler.
Ja, das ist eine schöne Idee. Also gerade so ein Rezept auszustellen für die eine oder andere Geschichte, weil es gibt ja, das ist ja das Schöne, auch für die Erzählerinnen und Erzähler haben ja meistens eben ein größeres Repertoire, kennen verschiedenste Geschichten. Und dann, wenn man dann so eine Situation hört von einer Person oder einer Gruppe von Menschen, wo man sagt, ah, da passt jetzt das oder das kann man da anpassen und die Geschichte wäre jetzt genau das Richtige. Das ist schön, wenn man dann da auch so Tipps geben kann und sowas aus dem Hut zaubern.
Ja, ich glaube, wir hätten noch jede Menge Ideen, was man mit Geschichten alles machen kann. Und ich hoffe, Sie haben jetzt ein bisschen Freude daran bekommen, auch Ihr Kopfkino zu bemühen. Jedenfalls, wenn Sie noch Tipps brauchen, hören Sie gerne rein bei Cordula Carla Gernd in Ihrem Podcast Geschichtenpraxis bei allen gängigen Podcast-Anbietern kostenfrei abzurufen. Ich danke dir, liebe Cordula, für den umfangreichen Einblick in deine Geschichtenpraxis, in deine Lebensgeschichte. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja, danke, liebe Claudia. Es ist schön, dass ich diese Plattform hier bekomme, um genau das Erzählen an sich ein bisschen höher und sichtbarer und spürbarer
zu machen. Ein Plädoyer für das Erzählen.
Ja, genau, ein Plädoyer dafür.
Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen, Anregungen und Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns gerne an michel@michaelsbund.de. Ich wünsche Ihnen viele gute Geschichten zum Weltgeschichtentag und freue mich, wenn Sie wieder zuschalten bei Michel, unserem Podcast für Kinder und Jugendliteratur.
Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.